Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
Sim, 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 Simon.
Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist.
Herzlich willkommen zu Tage wie diese. Ich freue mich, heute wieder über einen tollen Kinofilm sprechen zu dürfen. Und zwar geht es um den Film Die Herrlichkeit des Lebens, eine Verfilmung von Kafka. Und dazu begrüße ich heute ein wunderbares Doppelgespann, die beiden Hauptdarsteller Henriette Conforius und Sabine Tambrea. Guten Tag.
Hallo.
Hallo.
Hi. Ja, toll, dass ihr euch Zeit genommen habt für uns und auch noch beide Zeit hattet. Wir haben es nicht so oft hier mit in einem Dreiergespräch, aber das hat ja auch seinen besonderen Reiz. Also ich durfte den Film vorab sehen und kann sagen, wow, impressive. Und muss natürlich jetzt mal direkt fragen, ich fange mal vielleicht Ladies First mit dir an, Henriette. Wie ist denn das so? Ihr seid ja beide jung, aber du bist, glaube ich, ja noch ein bisschen jünger. Als junge Darstellerin mit natürlich wahnsinnig viel Erfahrung, aber so einen Mythos in eine Kafka-Verfilmung und in die letzte Liebe, fühlt man nicht auch nicht eine unglaubliche Last auf den Schultern, wenn man da so quasi sich an so ein Schwergewicht ranwagt?
Also die große Last auf meinen Schultern ist gerade, ich war noch nie in einem Podcast. Warst du schon mal in einem Podcast?
Ach, ja, nein.
Ich noch
es
nicht.
Ist toll.
Aber ich glaube, genauso wie ich jetzt hier in diesem Podcast rangehe, ich glaube, da darf man sich gar nicht zu viel Gedanken machen, dass das jetzt irgendwie eine große, eigentlich unstemmbare Aufgabe ist. Ja. Natürlich ist es klug, wenn man ein bisschen Respekt hat und auch weiß, das ist jetzt keine Rolle, die ich ganz frei selber interpretieren kann, sondern das ist jemand, der hat wirklich gelebt und dem will ich gerecht werden. Ich will jetzt Dora gar nicht klein machen, Franz Kafka zu spielen ist natürlich nochmal eine ganz andere Aufgabe. Über Dora ist nicht so viel übermittelt, man kennt sie nicht so gut. Ich kannte sie auch nicht. Ich habe sie jetzt erst kennenlernen und lieben lernen dürfen. Und ja, ich glaube, also es ist ja nicht ganz allein meine Verantwortung. Da ist ja, es gab eine Romanvorlage von Michael Kumpfmüller. Georg Maas hat das Drehbuch geschrieben. Judith Kaufmann hat Co-Regie geführt. Und das ist einfach, genau. Ich habe da sehr großes Vertrauen gehabt, dass ich da nicht alleine bin und dass wir das schon gemeinsam gut und respektvoll machen. Hm. Und es hat großen Spaß gemacht.
Ja, danke. Und du sagst schon, es gab die Vorlage Michael Kumpfmüller. Sabine, hattest du das Buch schon vorher gelesen oder kam man direkt mit dem Filmprojekt auf dich zu? Wie bist du mit dem Stoff quasi? Also Kafka, klar, der Mythos, den kennt jeder, aber mit dem speziellen Stoff in Verbindung gekommen?
Also ich kannte den Roman nicht vorher. Es kam die Casting-Einladung und dann habe ich mir das Buch sofort besorgt und mich reingestürzt. Und ich war total berührt und inspiriert davon. Denn dieser Mythos Kafka, wie er bekannt ist, wird in diesem Buch etwas anders beleuchtet. Und das fand ich ganz toll, diese Seite an ihm kennenzulernen und ihn auf diese Weise kennenzulernen. Ja, und das war sehr inspirierend.
Ja, wenn du magst, erzähl ruhig den Hörerinnen und Hörern ein bisschen darüber, denn wir wollen ja sozusagen, viele kennen vielleicht auch noch nicht das Buch, der Film, den sollt ihr euch anschauen auf jeden Fall, denn er ist sehr sehenswert. Willst du es vielleicht ein bisschen erzählen? Es ist halt nicht die bekannte Geschichte von Kafka, sondern es geht halt so um seine letzte Liebe. Vielleicht magst du noch ein paar Worte dazu sagen.
Das Tolle beim Lesen des Drehbuchs und des Romans war, dass man nicht das Gefühl hat, dass es hier um diesen Kosmos Kafka geht, sondern es geht um zwei Menschen, die sich gegenseitig erheben. Und das war das Tolle einfach. Natürlich ist es für mich als Schauspieler die Aufgabe, Kafka gerecht zu werden, aber hier geht es hauptsächlich darum, zwei Menschen zu erzählen und eine Hoffnung im Angesicht des Unausweichlichen.
Kafka wird auch... Wir lernen Kafka ja auch durch die Augen von Dora Diamant kennen. Und Dora verliebt sich ja nicht in den Schriftsteller oder in den Künstler Franz Kafka, sondern in den Menschen. Und das führt eben auch dazu, dass wir eine ganz andere Seite von Franz Kafka sehen dürfen in diesem Film.
Das stimmt. Und ich finde, ihr habt das auch schön gegriffen. Denn wir müssen vielleicht nochmal dazu sagen, für alle, die mit der Biografie nicht so vertraut sind. Er ist zu dem Zeitpunkt schon quasi dem Tode geweiht, er ist tuberkulosekrank. Und es ist natürlich ja auch, also unterstreicht, glaube ich, auch nochmal die Kraft der Liebe für die junge Frau, die sich in ihn verliebt. Nämlich, er ist ja bereits also wirklich auch deutlich gezeichnet und im Verlauf des Films wird er auch immer kranker. Aber das kann diese Liebe einfach gar nicht zerstören oder das kann der Liebe gar nichts anhaben. Und ich fand es sehr schön, Samin, wie du es gerade beschrieben hast, sehr sensibel. Nämlich genau, es sind zwei Menschen, die sich erheben. Und ich finde, so habe ich es auch noch gar nicht gehört. Ist sozusagen, wenn man den Film schaut, so spürt man es eigentlich auch. Ihr spielt es wirklich mit einer Zartheit der Figuren, dass man das wirklich spüren kann. Und es ist wirklich schön, wie du das auch in Worte gekleidet hast. Und ich finde, das findet man auch wirklich auf der Leinwand wieder. In der Pressemappe hingegen hieß es so, ja, es sind zwei sehr unterschiedliche Menschen. Ne? Also sie liebt die Sonne auf der Haut, sie liebt es barfuß zu gehen am Strand. Kafka ist ist stets irgendwie im Anzug und in guten Lederschuhen. Und das sieht man ja auch und man spürt auch den Kontrast. Aber man spürt halt, wie toll die Liebe quasi als Bindeglied darüber geht. Jetzt ist das Ganze vor dem historischen Hintergrund, unabhängig davon, dass er dem Tode geweiht ist, ja auch vor dem Hintergrund der Hyperinflation der Weimarer Republik. Ihr spielt also ja eigentlich mit eurer Liebe und mit eurer Schauspiellust ja eigentlich gegen ein Multidrama an der damaligen Zeit. Jetzt sind wir heutzutage ja auch in einer Zeit, in der viele Menschen die Zeit ja sehr belastend empfinden. Wir sehen politische Radikalisierung, wir sehen ganz viel Überforderung. Habt ihr das Gefühl, man kann von dieser Zeit, von diesem Film vielleicht auch etwas in die heutige Zeit übertragen oder vielleicht sogar davon lernen?
Was ich heutzutage gesellschaftlich empfinde, ist, dass bevorzugt wird, wegzuschauen, wenn es schmerzhaft wird und dass man einfache Antworten bevorzugt oder sich von ihnen verführen lässt. Mhm. Und das, was dieser Film bietet, ist, dass es eine Auseinandersetzung mit dem Unausweichlichen gibt, mit dem großen Drama und dem großen Thema Tod und Angst. Aber dass diese beiden Figuren nicht wegschauen, sondern sich damit auseinandersetzen und durch dieses Durchschreiten der Dunkelheit das Licht umso mehr zu schätzen wissen. Mhm. Und das ist etwas, was für mich gesellschaftlich auch wichtig ist, dass wir nicht wegschauen, sondern in unsere Ängste reingehen, uns damit auseinandersetzen und daraus lernen und zum Besseren agieren können, als wenn wir uns isolieren und Mauern aufziehen und nur von Angst getrieben unseren kleinen Garten sehen nur, den wir uns schön bepflanzen.
Ja. Yeah. Mm-hmm.
Das ist total schön. Entschuldige.
Podcast.
Ich habe immer das Bedürfnis. Ja, Entschuldigung. Ich will sofort auch was sagen.
Sag bitte.
Weil du das gerade so schön gesagt hast, dass man eben nicht bevorzugt, Dinge nicht auszusprechen. Und es gibt diesen wunderschönen Moment, dass Franz sich vor Dora stellt und ihr einfach sagt, ich habe dir ein paar Sachen zu sagen, ich bin krank. Und dass das sozusagen von Anfang an, also bevor du dich in mich verliebst oder bevor du zu viel Interesse an mir zeigst, muss ich dir die Karten auf den Tisch legen. Ja. Und damit fängt eben dann eine Liebesgeschichte an, bei der man von Anfang an weiß, wir haben nicht viel Zeit und dadurch wird es aber auch so intensiv. Oder eben dadurch können sie sich halt auch, dadurch wissen sie beide von Anfang an, worauf sie sich einlassen und können gemeinsam entscheiden, wie tief gehe ich da rein, wie viel Aufmerksamkeit gebe ich diesem Schicksal und wie viel Aufmerksamkeit müssen wir den schönen Dingen geben und dem Glück, das wir uns haben dürfen und eben genau den schönen Dingen und der Herrlichkeit des Lebens.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True-Crime-Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Der Herrlichkeit des Lebens, genau. Und in, wie du auch schon so betonst, im Grunde so eine Art von bedingungsloser Liebe. Etwas, was man ja sozusagen in der heutigen Zeit der Rationalisierung und des Online-Datings irgendwie so quasi so schrecklich vermisst. Ich persönlich kenne auch zwei Menschen, zwei Beziehungen, bei denen eine Partnerin oder der Partner auf eine jeweils todkranke Person sich eingelassen hat, in dem Wissen, dass er sie verlieren wird. Und das hat ja auch eine unglaubliche Wucht, nicht? Also eben eine bedingungslose Liebe, also die man gar nicht anders in Worte fassen kann. Aus dem Film fällt mir dazu diese eine Szene ein, als er husten muss und in ihrem Gesicht Blutsprenkler entstehen. Mhm. Und es ist wahnsinnig, also einerseits geht sie einem natürlich total nah, aber unglaublich stark. Und ja, das weiß gar nicht, ob man sich das heute noch trauen kann. Sag mal, wie war das denn bei den Dreharbeiten? Also ich bin kein Schauspieler.
Ich auch nicht.
Du bist keine Schauspieler. Ich bin auch keine Schauspielerin, Verzeihung. Ja? Ja. Gibt's dazu eine neutrale Form? Gibt's eine neutrale Form davon?
Du meinst zwischen Diplom-Schauspieler und kein Schauspieler?
Die Fehde tragt ihr gleich mal aus, wenn wir hier raus.
Nein, das ist gar keine Fehde. Ja. Ich versuche nur zu verstehen, nein, was du meinst.
Nein, weil ich glaube nur Schauspieler gesagt habe und Henriette meinte, ich bin kein Schauspieler.
Achso, das habe ich gar nicht gemeint. Ich habe nur einen
blöden Witz gemacht. Ging nicht um den Gender.
Schauspieler und Schauspielerin. Nein, ich wollte dich nicht, ich wollte dich nicht Gender korrigieren. Ungewollt.
Nein.
Wir sind Schauspielende. Genau.
Schauspielende, richtig. Man sagt ja auch Studierende. Richtig. Super. Ja, also schön, dass ihr das jetzt mit Comic Relief, meine schwere Frage, schon mal ein bisschen leichter gemacht habt. Aber wenn man so eine Liebesszene oder so eine intensive Liebe spielt, passiert da nicht auch was? Also ich meine, ist das so, ich weiß, das ist eine intime Frage, die verlässt ja den Rahmen des Normalen wahrscheinlich, aber kann man sich davon freimachen? Hört das auf, wenn die Klappe gefallen ist? Oder passiert auch immer sowas zwischen einem, weil man ja, man lebt ja auch in der Figur, oder?
Also ganz unabhängig davon, ob es um eine Liebesgeschichte geht oder um andere, auch Konflikte, die man zu spielen hat, ist es immer eine Suche nach Wahrhaftigkeit und auf die begibt man sich gemeinsam und man reagiert aufeinander und deshalb würde ich das losgelöst von diesem Liebesaspekt betrachten. Mhm. Es ist eine gemeinsame Suche in jeder Szene, die man gemeinsam spielt. Und immer passiert etwas, aber jetzt wahrscheinlich nicht in dem Sinne, wie deine Frage abzielt.
Nein, das war nicht abgezielt. Das war keine tendenziöse, keine Boulevardfrage. Das war wirklich nur eine reine, echte Frage, die mich da so, die Karte so sich anschloss für mich.
Aber wie können wir die ausführlicher beantworten?
Nein, also, alles gut.
Mir geht es so, dass ich mich sehr doll ich kann mich sehr gut lösen von den Emotionen, die meine Rolle fühlt. Und ich glaube, dass für mich eben Schauspiel bedeutet, etwas zu spielen, was nicht da ist. Abgesehen davon geht man ja nicht nur, wir sind ja nicht nur diese Liebesgeschichte Franz Kafka und Dora Absolut. Diamant zusammengegangen, sondern eben auch Dreharbeiten. Und da passiert natürlich wahnsinnig viel, was man im Film nicht sieht. Und das ist eine gemeinsame Zeit, in der man ständig über eigene Grenzen geht und an die Grenzen der eigenen Kraft kommt. Und da passiert für mich in der gemeinsamen Arbeit viel mehr. Und da ist für mich ein ganz großes Geschenk, wenn ich einen Kollegen oder eine Kollegin an der Seite habe, der ich vertraue, die ich schätze, die ich mag. Es funktioniert auch, ich kann auch die größte Liebesgeschichte spielen mit jemandem, den ich nicht mag. Für mich ist dann die Arbeit einfach schwieriger. Aber Schauspiel bedeutet für mich, zu spielen, was die Rolle fühlt. Menschlich ist für mich dann das, was bei mir passiert, eher die Arbeit hinter der Kamera.
Okay. Sagt mal, ist es eine besondere Herausforderung, ich meine, ihr habt beide schon ein wahnsinnig großes Oeuvre, aber ist es eine besondere Herausforderung, in Kostümfilm zu spielen und einen historischen Film? Bringt man sich in eine andere Stimmung, weil man auch in einer anderen Zeit existiert? Also gewöhnt man sich moderne Gesten ab oder ist es so... ist es quasi, man stülpt das Kostüm über und man ist da oder hat man auch anders, arbeitet man sich auch anders in die Zeit rein?
Absolut. Der Körper an sich ist schon modern sozialisiert und jede Geste, wie man sitzt oder auch wie sich der Körper an heutige Schnitte in der Mode gewöhnt oder anpasst, ist etwas, was man rauskriegen muss, wenn man auf einmal Kostüme anhat, die auf den ersten Blick einen nicht unbedingt schmeicheln, aber die Schnitte waren nun mal so zu der damaligen Zeit. Und das muss man aus dem Körper kriegen, dass das irgendwie eine Irritation ist. Dazu die Maske, Kostüm, das Umfeld, spielt alles mit hinein und ist eine große Herausforderung. Also ich durfte in vielen Kostümen, historischen Filmen schon mitspielen und es war immer ein Aufreißen des eigenen Horizonts aus dem Heute, was ich als sehr bereichernd empfinde.
Ich empfinde es auch, ich empfinde es oft als Geschenk oder als Hilfestellung fürs Spiel, wenn man ein Kostüm hat, was einem eine gewisse Bewegung vorschreibt. Wir hatten bei der Herrlichkeit, oder zumindest ich, wir hatten ein unfassbar tolles Kostümbild von Tanja Hausner. Mhm. Und das waren alles Kostüme, in denen ich mich immer frei bewegen durfte. Ist ja auch oft genug. Ich meine, die Mode für Frauen, die historische Mode für Frauen, war dann auch oft eher einengender als die für die Männer. Und dann hat man oft eben Kostüme, mit denen man sich eigentlich gar nicht mehr bewegen kann, geschweige denn auf die Toilette gehen oder sowas. Mhm. Und diese Kostüme waren so modern, so uneinengend, so bereichernd. Ich habe mich sehr frei gefühlt. Und es hat mir sehr viel gegeben fürs Spiel.
Ja, Entschuldigung. Wie lange stellt man sich so Dreharbeiten für so einen Film vor? Also ist das länger als für einen normalen Film? Könnt ihr was dazu sagen? Ist das, wie lange man daran arbeitet für die Hörerinnen und Hörer?
10. Mai bis 27. Juni haben wir gedreht.
10. Mai bis 27. Juni. Wir hatten viele freie Tage, viele lange Wochenende. Wir hatten insgesamt 27 Drehtage.
Klar, ja.
Was wahnsinnig wenig ist.
Ja, und natürlich bräuchte man bei historischen Filmen mehr Zeit. Und so weiter. Aber es war vollgepackt. Und wir, ja, es waren auch viele Setwechsel und Reisetage und so weiter. Also es war eine wirklich komprimierte Zeit, die wir da erlebt haben.
Also ich weiß nicht, wie es euch geht oder wie es ihr es beschreiben würde, der Look des Bilds, also der Filmlook sozusagen, also ich finde, der wirkt gar nicht so antiquiert. Also er wirkt gar nicht so, man hat gar nicht das Gefühl, man geht so in die Zeit zurück. Ich finde ihn eigentlich ziemlich modern gefilmt. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass es mein Screener war, aber wie seht ihr das?
Ich glaube, es liegt an der fantastischen Arbeit von Judith Kaufmann.
Ja, oder?
Ist angenehm. Ja, bin ich ziemlich sicher sogar.
Weil man geht so mit, ne? man hat nicht diese Distanz, die man hat nicht so diesen Sepia darüber, den man so manchmal auf Historienfilm früher hatte.
Oder? Ja, und es ist Handkamera, es atmet mit.
Ja, genau.
Die Kamera war ganz nah an uns dran immer und wir waren auch im direkten Austausch mit unserer ersten Zuschauerin, der Kamerafrau. Mhm. Also es war wirklich ein Miteinander. Mhm. Und das ermöglicht eine Unmittelbarkeit zwischen uns und auch mit den Zuschauern im Endeffekt zusammen.
Vielleicht noch mal einen kleinen politischen Schwenker aus der damaligen Zeit, auch eine Zeit, in denen ja schon es politische Unruhen war, der Nationalsozialismus sich im Grunde schon so quasi ja ankündigt oder die Vorbereitung von der Radikalisierung von Gesellschaft. Ich persönlich hatte so lange die Hoffnung und das Gefühl, dass die Menschheit nach den Grauen der NS-Zeit sich daraus lernen würde und sich vielleicht solche Fehler nicht mehr wiederholen. Jetzt sehen wir das Wiedererstarken der Rechten, nicht nur in Deutschland, überall auf der Welt. Wir hatten ja so lange auch irgendwie so das Gefühl, dass wir Weltbürger sein könnten. Also dass es eigentlich nationalstaatliche Ländergrenzen keine Rolle mehr spielen. Jetzt auf einmal wird das einfach wieder zum Unterscheidungskriterium herangeholt. Ich habe jetzt letzte Woche mit Kilian Riedhoff auch ein Interview gemacht zu Stella. Mhm. Der auch so schön, als er den Film erzählte, als erstes mal sagte, das ist eine junge Frau zur NS-Zeit und nicht als erstes die Markierung sagte, das ist eine junge Jüdin. Ja, das fand ich so erfrischend, einfach mal zu sagen, der lässt sich auch erstmal ein Mensch sein. Und Sabine, du hast ja jetzt auch eine Erfahrung und sozusagen deine Familie ist hergekommen. Henriette, wenn ich es richtig sehe, ist deine Mutter Niederländerin. Wir alle wissen ja, glaube ich, was es ist, Weltbürger zu sein, nicht? Also wir alle wissen ja, was man sich nicht irgendwie auf einem Pass markiert, sondern dass man der Mensch ist, der man ist. Aber habt ihr auch das Gefühl, dass gerade Kafkas Zeit und Kafkas Geschichte eigentlich uns auch so eine Warnung für heute sein kann oder uns einen Weg zeigen kann? Oder überziehe ich es damit ein bisschen so politisch?
Nein, es spielt sich im Kontext einer gesellschaftlichen Entwicklung ab.
Na, liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copper TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copper TS gibt's wirklich. Es ist ein neuer Fußballpodcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt. Bestehend aus Dr. Turid Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scheer von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copper TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
Und man könnte es an Kafka festmachen, aber es ist eine Sinuskurve, die unabhängig von Kafka uns auch heute wieder betrifft. Ich hatte gestern die große Ehre, Margot Friedländer kennenzulernen.
Ja.
Und sie wurde gefragt, ob es denkbar ist, dass sich solche grausamen Entwicklungen wiederholen könnten, wie sie vor 100 Jahren passieren sind. Und sie meinte, es ist nicht so, dass sie sich wiederholen könnten, sie wiederholen sich. Und das ist eine so unfassbar grausame und verstörende Antwort. Und wir machen uns gar nicht klar, an welchem Punkt wir uns gerade befinden. Dadurch, dass jeder nur auf seine eigenen Ängste und so die Sachen, die einem im Leben stören, achtet, dass man das aus den Augen verliert, das große Ganze. Und das kippt gerade so verängstigend, dass es mir da schwerfällt, gerade eine Antwort drauf zu geben. Ich bin da auch etwas gelähmt, um das zu formulieren, was man jetzt beachten muss oder wie man jetzt dagegen genau vorgeht.
Na, ich finde, du hast es schon ganz gut, auch so dein Gefühl gut zum Ausdruck gebracht. Henriette, wie blickst du darauf? Auch nochmal aus einer spezifischen Sicht als Frau. Das ist ja auch...
ich weiß gar nicht, ob es da eine andere Sicht als Frau gibt als Mann. Ich kann das nur unterschreiben oder unterstreichen, was Sabine gerade gesagt hat. Ich fand das sehr, sehr gute Antwort. Und eben, was du auch sagst, wenn man dann eben mit Menschen spricht oder Menschen kennenlernen darf, die diese Zeit erlebt haben. Ich war gerade meine Großmutter, du hast es gerade schon gefragt, ich hatte einen chinesischen Großvater und eine holländische Großmutter. Aber auch eine deutsche Großmutter, die mit der wir gerade 100. Geburtstag gefeiert haben, die immer noch sehr fit ist und sehr, sehr klar. Und das ist unfassbar bewegend, wenn man dann mit ihr auch über die politische Situation spricht und einfach aus ihrer Sicht merkt, wie absurd das ist. Also ich merke bei mir tatsächlich auch immer, dass man nimmt die Dinge dann so schnell hin und man geht natürlich irgendwie auf diese Demo und ist der und der Meinung und konsumiert die und die Medien, aber trotzdem ist man irgendwie einfach so da drin und es fühlt sich so schnell an wie Alltag und es wird so normal und die Bilder werden immer krasser und trotzdem sind sie dann am nächsten Tag wieder ganz normal und dann spricht man mit jemandem, der sagt, aber warum, das kann doch gar nicht sein.
Ja, genau, weil es beginnt ja immer mit den kleinen Dingen, mit der Ausgrenzung. Und irgendwie hatte man ja immer so das Gefühl, es wäre dann irgendwie doch ein Land, was halbwegs demokratisch funktioniert und sozialisiert ist. Und dann sieht man, wie schnell das dann doch auch wieder kippen kann. Ne? Und es ist ja vielleicht auch ein Land, vor dem man dann auch Angst hat, wenn man sieht, was schon mal passiert ist. Aber jetzt wollen wir es gar nicht zu sehr auf heute ziehen, sondern auch nochmal beim Film bleiben. Kafka. Der Film startet jetzt in Kürze in den Kinos. Wisst ihr irgendwie, habt ihr eine Tour geplant oder so? Gibt es irgendwie etwas oder startet einfach, ihr macht jetzt, heute sind die Pressetage.
Ja.
Vielleicht kann man noch was dazu sagen.
Also wir sind gerade dabei, eine kleine Kinotour zu organisieren.
Oh, klasse. Mhm.
Was ich bislang sagen kann, am 14. Oktober, nein, um Gottes Willen, 14. März.
Ja.
2024 startet der Film in den Kinos. Mhm. Und
am 6. März haben wir Premiere in Berlin.
Oh, schön. Mhm.
Und ab dem 10. März wollen wir auf Tour gehen. Wir wissen aber noch nicht, wo und wann wir sind, aber wir halten euch auf dem Laufenden.
Super, genau. Ich glaube, das sind die wichtigen Daten, die man sich merken muss, denn dann danach beginnt ja auch so, also nach eurem Start ist ja auch Berlinale Start. Und dann werden wir wahrscheinlich über viele Filme hören.
Also vor unserem Start, Berlinale Start.
Ach, entschuldige, wir sind im März. Ja, natürlich, wir sind im März.
Im Februar.
Richtig, genau. Ja, super. Also drücken wir euch dafür die Daumen und wünschen eine tolle Tour. Und ihr bitte schaut euch den Film an. Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen neugierig gemacht auf einen sensiblen, eindrücklichen Film von zwei wunderbaren Darstellenden.
Schauspiellinge.
Schauspiellinge. Ja, wunderbar. Dann vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt für uns. Wie dürfen wir euch verlinken? Ist Instagram vielleicht ein Kanal? Wer mit euch in Kontakt, wenn mehr über eure Arbeit erfahren, den Link, den Film verlinken wir sowieso in den Shownotes. Ist, wäre das der Instagram-Kanal von euch?
Ja.
Henriette? Ja? Wunderbar.
Absolut. Dann Instagram, Facebook.
Ja, dann danke ich euch ganz herzlich für das Gespräch. Und Sabine, ich glaube, ich muss deinen Roman lesen.
Oh.
Nachdem ich dich habe sprechen hören, glaube ich, muss ich, vielleicht finden wir uns ja hier nochmal in einem Gespräch über
den Roman. Sehr gerne. Im September erscheint mein zweiter Roman.
Oha. Da können wir über den reden. Spätestens über den. Wunderbar. Henriette, Sabine, ich danke euch ganz herzlich für das Gespräch und die Herrlichkeit dieser Zusammenkunft.
Vielen Dank.
Danke dir.
Vielen
Dank.
Dankeschön.
Tschüss.
Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist.